damit diese Politiker endlich kapieren, dass wir nicht irgendwelche lambofahrenden Krypto-Bros sind, sondern ganz normale potenzielle Wähler. Diejenigen, die große Bitcoin-Stacks haben, die betrifft das nicht oder sie haben Alternativwege, wie sie sich den Standort Deutschland in den Rücken kehren können. Es betrifft also wirklich die Kleinsparer. Wir verschlafen hier eine Zukunftstechnologie. In 100 Jahren werden die Leute kommen und gucken dann auf das Zeitfenster 2000, 2009, 2025. Und in diesen 25 Jahren wurde Internet erfunden, Bitcoin erfunden und AI erfunden. Wir sollten hier an die Zukunft denken und uns dem widmen, was wir für Chance haben, hier neu aufzubauen, gerade am Standort Deutschland. Ein absoluter Traum wäre es natürlich, 210.000 zusammenzukriegen, aber ja, soweit will ich gar nicht träumen. Es kann jeden Tag passieren, es kann aber auch noch 3 Monate dauern.
Was passiert eigentlich, wenn Deutschland Bitcoin steuerlich so kompliziert macht, dass am Ende kaum jemand damit bezahlen will? Genau darüber spreche ich mit Jens Leinert. Jens ist seit über 10 Jahren im Bitcoin-Space aktiv, kommt aus der Payment-Branche und baut mit CoinSnap-Lösungen, mit denen Händler, Selbstständige und Online Shops Bitcoin- und Lightning-Zahlungen akzeptieren können. Möglichst einfach und ohne großen technischen Aufwand. Ich kenne Jens aus der Taskforce pro Haltefrist. Dort setzen wir uns dafür ein, dass die Einjahreshaltefrist in Deutschland erhalten bleibt. Denn sie kann darüber entscheiden, ob Bitcoin hier im Alltag ankommt oder mal wieder zum Bürokratieopfer wird. Außerdem sprechen wir über die BTC Prag, die dieses Jahr etwas anders war als sonst, und darüber, warum Jens 3 Tage lang 10 Stunden pro Tag über Bitcoin spricht, obwohl er auch eigentlich am Strand liegen könnte. Ich wünsche dir viel Vergnügen und viele gute Erkenntnisse mit Jens Leinert.
Ich glaube, eine Kombination aus beiden. Also ich war energiegeladen und erschöpft und euphorisch und aber ich glaube, es war eine Veranstaltung, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich war froh, als ich dann zu Hause war und noch ein bisschen wieder runterkommen konnte. Und wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, bin ich immer noch energiegeladen. Also wenn man Bitcoiner trifft, dann ist man ja sowieso immer positiv gestimmt. Und das war es auf jeden Fall, trotz der körperlichen Anstrengung.
Ja, mir geht's ähnlich, aber auch ein bisschen anders als die letzten Jahre. Darüber werden wir später noch sprechen. Viele der Zuschauer kennen dich wahrscheinlich schon. Du warst ja auch schon bei einigen Podcasts zu Gast. Aber für diejenigen, die dich noch nicht kennen, wer ist Jens Leinert und wie bist du eigentlich zu Bitcoin gekommen?
Ja, also wie gesagt, Jens Leinert. Zu Bitcoin bin ich das erste Mal gekommen im Jahre 2013. Ich habe jahrelang in der Payment-Industrie gearbeitet und dann kam ein Kunde auf mich zu und gesagt, sag mal, könnten wir Bitcoin nicht eventuell als Zahlungsmethode in unseren Shop integrieren? Und dann habe ich mich mit Bitcoin als Zahlungsmethode beschäftigt. Das hat mich relativ schnell begeistert. Zu Bitcoin bin ich dann aber erneut wiedergekommen, erst wieder 2017. Das heißt also, ich habe leider den Fehler begangen, nicht 2013 zu investieren, sondern habe mich mit dem Thema dann erst 2017 beschäftigt. Das heißt, ich habe mich dann, wollte eigentlich Privatier werden. Das war mir zu langweilig. Meine Frau meinte, ich sollte Rasen mähen. Habe ich gesagt, es gibt bestimmt noch ein paar andere spannende Aufgaben für mich. Und dann habe ich mich tiefer in das Bitcoin-Thema reingefressen und habe dann festgestellt, dass es hier eine Chance gibt, über Bitcoin als Zahlungsmethode mich zu beschäftigen und zu engagieren. Und dann habe ich angefangen, Blogposts zu schreiben. Ich habe dann irgendwann auch in der Corona-Zeit einen YouTube-Kanal gemacht, wo ich immer erklärt habe, wie man Bitcoin als Zahlungsmethode nutzen kann. Also ich habe meine Expertisen aus den 2 Bereichen quasi dann zusammengeführt. Was mache ich heute? Heute berate ich Unternehmen auf der einen Seite, wenn sie Bitcoin akzeptieren wollen in ihrem Geschäft, dann bin ich bei CoinSnap. Das ist eine Softwarefirma, die Softwarelösung zur Verfügung steht für alle, die Bitcoin akzeptieren wollen im Onlineshop, auf einer Webseite oder im stationären Handel. Dann bin ich Vorstand im Bitcoin-Bundesverband. Ich investiere in Bitcoin-Unternehmen in der Seed-Phase und daher kennen wir uns persönlich ja noch ein bisschen näher und enger über die Initiative Pro Haltefrist, die sich dafür einsetzt, dass wir in Deutschland die Haltefrist auf Kryptosteuern erhalten und dass es keine Kryptosteuer gibt. Das bin ich.
Du hast viele Hüte auf und wir werden gleich auch noch ausführlicher über das Thema Pro Haltefrist sprechen. Aber lass uns noch mal zu deiner Bitcoin-Reise kommen. Gab es irgendwann den Moment oder kannst du dich an den Moment erinnern, als du dachtest, okay, Bitcoin ist kein Experiment und vielleicht auch nicht nur ein Magic Internet Money, ich mache das jetzt beruflich?
Ja, das war eigentlich dann 2017. Also 2013 war so die experimentelle Phase und dann habe ich dann irgendwann auch mal meine ersten Bitcoin auf Mt. Gox gekauft und die sind dann aber dann bei Mt. Gox hängen geblieben. Und ich beobachte das immer so aus dem Augenwinkel. Ich habe das immer mal ein bisschen getestet, aber immer aus der Perspektive des Payments. Und 2017 hatte ich dann gemerkt, Moment, das ist ja immer noch da und die Probleme, die Bitcoin im Payment löst, sind immer noch vorhanden. Und das war eigentlich dann so der Schluss, wo ich gesagt habe, okay, jetzt beschäftige dich mal intensiver. Und dann habe ich halt angefangen, wie gesagt, ein Lightning Node aufzusetzen und wo ich dann immer mehr gemerkt habe, Bitcoin ist eine langfristige Geschichte und heute sage ich, das war die beste Entscheidung. Und ich sehe ja, wenn ich auf Konferenzen oder Messen gehe, wie viel Technologie und wie viel im Hintergrund passiert, die Bitcoin als Technologie und für Unternehmen genutzt wird und nicht nur als reines Investment. Und ja, also ich würde sagen, ab 2017 war der Punkt, wo ich wusste, Bitcoin wird bleiben.
Also lagst quasi an der zweiten Bullrun-Phase, die du miterlebt hast.
Ja, jein. Also ich bin nicht zu Bitcoin gekommen als klassisches Investment. Ich will reich werden. Obwohl beim 2017er habe ich dann schon gemerkt, da war
ich
ja so die
reich.
Phase. Bitte was?
Da hast du dann gemerkt, jetzt werde ich reich im Bullrun.
Jein. Also eine Mischung aus beiden. Da habe ich gemerkt, dass es eigentlich nur 21 Millionen Bitcoin gibt. Und dass dann natürlich aus ökonomischer Sichtpunkt, wenn viele es nachfragen, natürlich auch der Preis steigen muss. Aber in 2017, in dieser Bullrun-Phase, war ja eigentlich was ganz Interessantes. Vorher war Bitcoin ja schon als Zahlungsmethode sehr erfolgreich im Darknet. Da hat es den technologischen Beweis erbracht, dass Bitcoin als Zahlungsmethode sehr gut funktioniert. Und dieser Erfolg, dann ist das Darknet geschlossen worden, weil Bitcoin quasi nicht hundertprozentig Privatsphäre gewährleistet hat. Und dann fing die Phase an, wo viele Unternehmen, gerade in Amerika, Bitcoin auch akzeptiert haben. Und der Erfolg von Bitcoin als Zahlungsmethode hat dafür geführt, dass viele Bitcoin nachgefragt haben. Durch die Nachfrage ist der Bitcoin-Preis gestiegen. Dummerweise ist dann aber auch der Mempool, die Blockchain, die Transaktionsdauer genommen worden. Also Bitcoin wurde als Zahlungsmethode erfolgreich, aber hat gleichzeitig seine Schwächen gezeigt, dass es für die Massenzahlungsabwicklung nicht geeignet war. Und da habe ich mich angefangen, dann so langsam über Lightning zu beschäftigen. Und dann habe ich gesagt, naja gut, also wenn Bitcoin mal eine Zahlungsmethode wird und so viel Nachfrage existiert und es nur 21 Millionen gibt, dann muss durch diese Nachfrage zwangsläufig auch der Preis steigen. Also ich ging davon aus, der Preis steigt, weil immer mehr es als Zahlungsmethode nutzen würden.
Okay, das ist super spannend, weil ich jetzt in der Bitcoin-Community sehr oft wahrnehme, dass dieses Thema Bitcoin und Zahlungsmittel sehr kritisch gesehen wird und einige Bitcoiner da auch sehr enttäuscht sind, dass sich Bitcoin eben nicht so sehr bisher durchgesetzt hat als Zahlungsmittel, sondern eher als Wertspeicher gesehen wird. Wie siehst du die Diskussion?
Sie ist berechtigt und das stimmt auch. Wenn wir Bitcoin auf On-Chain betrachten, ist es kein Zahlungsmittel. Das funktioniert nicht. Das ist leider bewiesen. On-Chain ist Bitcoin für mich ein Wertaufbewahrungsmittel und dafür geeignet, sag ich mal, größere Werte ohne zeitkritische Präferenzen zu übertragen. Ähnlicherweise wie eine Banküberweisung, die du sagst, ich überweise jetzt an jemanden und das kann auch nächsten Tag erst da sein. Aber Bitcoin auf Lightning, das ist im Grunde genommen dann das digitale Bargeld für die typische Bezahlung. Also wenn ein Kritiker sagt, Bitcoin ist nicht geeignet für die tägliche Zahlung, sage ich On-Chain ja, bei Lightning hast du nicht ganz recht. Und wenn wir auf den Zeitstrahl, was ich gerade mit 2017 gesagt habe, jetzt auf 2020 übertragen, 2020, Michael Saylor kam in den Bitcoin-Space, wurde immer wieder dann Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel, als Sparmittel bezeichnet. Und das hat natürlich auch bei anderen Personen das Interesse für Bitcoin geweckt. Und deswegen haben die sich in Bitcoin engagiert. Und wir kennen die Geschichte, dass dadurch, dass viele das dann als Wertaufbewahrungsmittel, DCA für viele Börsen, Bitcoin gespart haben, entsprechend der Preis, der Wert gestiegen ist. Also ich denke mal, wir haben so verschiedene Phasen und 2020 haben wir die Phase des Wertaufbewahrungsmittel. Und die Frage, die ich mir stelle oder womit ich mitwirke, ist natürlich, dass ich Lösungen zur Verfügung stelle, dass Händler anfangen, es auch wieder als zum Akzeptieren benutzen, schwerpunktmäßig auf Lightning. um dann auch wieder zu sagen, hier ist eine Möglichkeit, dass in der Zukunft, wenn man irgendwann seine Bitcoin mal wieder ausgeben will oder muss oder entspart, dass man dann Händler findet, bei denen man mit Bitcoin wiederum bezahlen kann. Und ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass es dann diese Lösung geben wird. Die Technologie ist auf jeden Fall vorhanden. Und ich merke so gerade, wir merken ja gerade so Regulatorik und man fängt wieder an mit DAG 8 und Transfer und so weiter, wo der Staat immer mehr versucht, in diesem Zahlungsablauf zu regulieren oder sich reinzudrücken. Und ich hoffe, dass wieder man sich dem alten Gedanken von Satoshi Nakamoto wieder mal erinnert, der gesagt hat, es ist ein Peer-to-Peer-Electronic-Cash-System. Und wenn wir das jetzt mal berücksichtigen, wenn ich von einer Wallet zur anderen Wallet oder von einer selbstverwahrten Self-Custody-Wallet zu einer anderen Self-Custody-Wallet transferiere, dann ist keiner dazwischen, der das irgendwo regulieren kann. Und dann sind wir vielleicht wieder, dass manche sagen, Moment mal, diese Idee, die die Cyberpunks damals hatten als Zahlungsmittel, ist ja gar nicht so doof. Und vielleicht gibt es dann hier die Chance, dass dann wieder ein neues Bewusstsein kommt, zu sagen, ja, Bitcoin kann man doch mal wieder als Zahlungsmittel benutzen.
Ja, apropos Bitcoin als Zahlungsmittel. Ich werde tatsächlich relativ häufig gefragt, vor allem von Selbstständigen, wie das denn funktioniert. Also wie kann ich Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptieren? Zum Beispiel eine Freundin von mir, die ist Coach und die würde gerne Bitcoin akzeptieren. Würde das mit CoinSnap funktionieren? Falls ja, wie würde es funktionieren? Und erklär doch mal, was ist überhaupt CoinSnap für diejenigen, die sich noch nicht so sehr mit dem Thema Zahlungsmittel beschäftigt haben? Also quasi meiner Oma. Erklär's gerne meiner Oma.
Bevor es weitergeht, eine kleine Werbung mit meinem neuen Werbepartner Coinfinity, einem Bitcoin-Broker aus Österreich mit über 11 Jahren Erfahrung. Mit Coinfinity kaufst du Bitcoin direkt in die Selbstverwahrung, also in deine eigene Wallet. Du kannst dafür die Coinfinity-App nutzen oder dich ganz bequem im Browser am Computer anmelden. Und besonders schätze ich den persönlichen Kundensupport. Und wenn du Coinfinity ausprobieren möchtest, sparst du mit dem Code Nicole 21% Gebühren in den ersten 6 Monaten. Link in den Shownotes. Und um deine Bitcoin sicher selbst zu verwahren, ist eine Hardware-Wallet besonders wichtig. Und eine der sichersten am Markt ist die Bitbox 02 aus der Schweiz. Hier in der Nova-Version, kompatibel auch mit iPhone und iPad. Und wenn du dir eine Bitbox zulegen möchtest, dann bekommst du 5% Rabatt mit dem Code Nicole und unterstützt damit zusätzlich meine Arbeit. Herzlichen Dank. Nutze dazu am besten den Link in der Videobeschreibung. Werbung Ende.
Ein Schritt, bevor ich mit der Oma rede, kurz zur allgemeinen Einordnung. Bitcoin als Zahlungsmittel zu akzeptieren, war immer sehr technisch und sehr kompliziert. Also auch bei Lightning, da musste man viele Channel-Management, Liquiditätsmanagement, viele komplizierte Prozesse im Hintergrund, die viele Leute davon abgehalten, Bitcoin zu akzeptieren. Und die Idee von CoinSnap ist, Technologien oder Software zu entwickeln und zur Verfügung stellen, mit der jeder, das heißt deine Oma, der Dönerladen um die Ecke, derjenige, der einen Online-Shop betreibt, derjenige, der eine Webseite hat, um Spenden anzunehmen, dass die eine Software, Technologie, Infrastruktur bekommen, mit der sie ganz einfach Bitcoin annehmen können. Und ganz wichtig, diese Bitcoin direkt auf der eigenen Wallet empfangen, egal ob On-Chain oder Lightning, und sie sich nicht mit irgendwelchen Technologien oder komplizierten Sachen beschäftigen zu müssen. Das war immer die Herausforderung von CoinSnap. Und wir hatten vorher BTC Pay Server, solche Technologien, tolle Lösung. Bisschen komplex, dafür braucht man technisches Verständnis, aber unser Anspruch war, wir wollen eine Lösung haben, wie gesagt, ganz einfach, schnell mit einem Klick installieren und losgehen. Was macht CoinSnap? CoinSnap ist hat eine Infrastruktur aufgebaut auf Basis dieses BTC Pay Servers und hat dann noch einige Tools und Anwendungen drauf entwickelt, mit der man es dann selber als Shopbetreiber leichter pflegen und administrieren kann. Und das Wesentliche ist, wir stellen sogenannte Plugins zur Verfügung. Plugins heißt, das sind also Software-Systeme, mit der man aus einem Online-Shop, Webseite, Handy, Smartphone automatisch sich an das CoinSnap-System integriert und dann darüber Zahlungen abwickeln kann. So, jetzt verlasse ich kurz den bisschen anspruchsvolleren Bereich und sage dann zu deiner Oma, wenn sie irgendwo im Internet zum Beispiel auf einen Online-Shop geht und sucht sich dann ihre Ware zusammen und legt das in den Warenkorb und dann kommt ja irgendwann der Bereich, wo gesagt wird, und wie möchtest du bezahlen? Mhm. Da steht dann immer Kreditkarte, PayPal und Bitcoin. Und dass dort Bitcoin steht, das ist das, was wir dann zur Verfügung stellen. Und wenn jetzt deine Oma sagt, ich möchte mit Bitcoin bezahlen, dann gucken wir im Hintergrund, was ist der Rechnungsbetrag, zum Beispiel 50 Euro. Wie steht denn jetzt gerade der Bitcoin-Kurs? Dann rechnen wir das um in Satoshis und sagen dann deiner Oma, du musst jetzt für den Rechnungsbetrag von 50 Euro beispielsweise 100.000 Satoshis überweisen und stellen das im Rahmen eines QR-Codes dann dar. Und dann kann sie diesen QR-Code zum Beispiel mit ihrem Smartphone oder mit ihrer Wallet scannen und bezahlen. Und wir überwachen im Hintergrund dann, dass diese Zahlung erfolgt ist. Wir melden an das Shopsystem, Oma hat gerade bezahlt, jetzt kannst du die Ware versenden, die Rechnung erstellen, die Buchhaltung entsprechend aktualisieren. Also alles das, was so ein Shopsystem im Hintergrund macht. Und gleichzeitig passen wir auf, dass die Satoshis auch tatsächlich auf der Wallet ankommen. Also tatsächlich ist es ist technologisch nicht aus. Es ist eine Tatsache, dass die Bitcoin dort ankommen. Aber wir melden das dann zusätzlich nochmal per E-Mail und per Mitteilung an den Händler, dass sagt, Achtung, hier ist gerade eine Zahlung für dich eingegangen. Guck mal auf deiner Wallet nach. Da sind die gerade gut geschrieben worden. Das ist das, was wir als CoinSnap vereinfacht machen. Und das halt für verschiedene Shop-Systeme. Da gibt es WooCommerce, Shopify, PrestaShop, Shopware. Also für diese ganzen Lösungen haben wir diese technologische Anbindung gebaut, damit nicht jeder dieser Betreiber eines Shops selber eine eigene Software-Integration machen muss, sondern er kann unsere Lösung nehmen und hat dann in 5 Minuten seinen Shop in die Lage versetzt, dass er damit Bitcoin-Zahlungen annehmen kann.
Ja, ich bin super happy, dass ich dich getroffen habe, auch im in einem ganz anderen Kontext, nämlich im Kontext Taskforce pro Haltefrist. Weil jetzt habe ich eine Antwort darauf, wenn mich jemand fragt, ja, wie kann ich denn Bitcoin akzeptieren, zum Beispiel als Coach oder als E-Commerce-Shop. Und jetzt kann ich auf CoinSnap und dich als Jens Leinert verweisen. Aber lass uns mal zum Thema Haltefrist kommen, weil das Thema könnte dir als Unternehmer ja eigentlich auch einen Strich durch die Rechnung machen. Bevor wir erzählen, wieso das passieren könnte, du hast die Website gemacht für die Taskforce pro Haltefrist. Das ist ja eigentlich eine Initiative, die längerfristig Bestand haben soll. Wieso hast du so viel Zeit da reingesteckt? Was hat dich motiviert, da mitzumachen?
Ja, also was hat mich motiviert? Ich denke mal, das Thema keine Kryptosteuer ist ein sehr wichtiges Thema und ich war davon sofort begeistert, dass man da was machen kann. Einmal als Privatier, aber auch als Investor in Bitcoin oder in Bitcoin-Unternehmen, weil es eigentlich jeden betrifft. Es betrifft die Privatleute, die in Bitcoin sparen. Es betrifft die Unternehmen, die im Bitcoin-Business unterwegs sind. Es betrifft den Standort Deutschland, der eine Attraktivität hat, dadurch, dass wir heute die Haltefrist haben, aber wenn sie abgeschafft wird, entsprechende Nachteile bedeutet. Für mich als Zahlungsdienstleister oder für derjenige, der Lösung für Online-Shops anbietet, nochmal in doppelter Hinsicht, denn der Vorteil der Haltefrist aktuell ist, dass wir, wenn jemand zahlt, der die Bitcoin länger hält als ein Jahr, dann ist das kein steuerrelevantes Event. Man kann das einfach so machen. Würde diese Haltefrist fallen, würde theoretisch jede Bitcoin-Zahlung vergleichbar sein, wie als würde man Bitcoin verkaufen. Und dann müsste man hintendran einen steuerlichen Prozess in die Wege leiten, der für alle Händler, die Bitcoin-Zahlungen akzeptieren, kompliziert wäre und theoretisch Bitcoin als Zahlungsmethode nicht töten würde, aber sehr, sehr kompliziert und kompliziert machen und damit die intuitive Zahlung dann behindern würde. Und wir sehen das in anderen Ländern, wo eine Bitcoin-Zahlung ein steuerrelevantes Event darstellt, wie zum Beispiel in den USA oder in Österreich. Und da sehen wir, dass da die Verbreitung von Bitcoin ein bisschen komplizierter ist. Und in Ländern, in denen es im Grunde genommen kein steuerrelevantes Event darstellt, Bitcoin als Zahlungsmethode eine oder Krypto im Allgemeinen eine größere Verbreitung erfährt und größere Akzeptanz bei der Akzeptanzstelle, also bei den Händlern sowie bei den Zahlern, sprich den Endverbrauchern.
Es wird ja oft gesagt, und es ist etwas, was mich persönlich auch sehr ärgert, dass es ein Privileg wäre, diese Einjahreshaltefrist, dass Bitcoin nach einem Jahr halten steuerfrei wäre, weil, und ich denke mal, daher kommt diese Denkweise, weil davon ausgegangen wird, dass nur Wohlhabende und Lambo-Fahrer und so weiter Bitcoin und Kryptowerte halten. Und dabei ist das ja gar nicht so, oder wie nimmst du das wahr?
Ja, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, die Politik oder manche, die sich mit Bitcoin oder Krypto überhaupt nicht beschäftigt haben, haben ein ganz falsches Bild davon, wer sind denn eigentlich diese Krypto-Bros? Diejenigen, die in irgendwelchen YouTube-Kanälen mit Lambo durch die Gegend fahren, ich glaube, die sind gar keine Krypto-Bros, sondern die nehmen das einfach nur als Marketing-Story, weil sie irgendwelche komischen Sachen verkaufen wollen. Wenn wir mal genauer gucken, wer sind denn die Krypto-Bros? Das sind ja Sparer, die versuchen wollen, eine Alternative oder eine Ergänzung zu der normalen Rente zu bekommen, die einen kleinen Sparplan laufen lassen über 50, 100 Euro im Monat und hoffen, da irgendwo noch eine Zusatzeinnahme im Alter zu bekommen. Und wenn man so eine Kryptosteuer einführen wird, ganz ehrlich, die Großen, die viele Bitcoin haben, die würden wahrscheinlich von so einer Steuer gar nicht betroffen werden, weil diese Steuer ja rückwirkend juristisch gar nicht angewendet werden darf. Wer weiß, Politik kann sich vielleicht Neues ausdenken, aber grundsätzlich diejenigen, die große Bitcoin-Stacks haben die in 2010, 11, 12 angestellt, die betrifft das nicht oder sie haben Alternativwege, wie sie sich den Standort Deutschland in den Rücken kehren können. Es betrifft also wirklich die Kleinsparer, die Oma Erna oder deine Oma, ich weiß nicht, wie sie heißt, aber deine Oma zum Beispiel, wenn sie einen Sparplan hätte, die wäre diejenige, die davon betroffen ist. Und ich kenne viele, die irgendwann durch meine Empfehlung oder durch persönliche Gespräche gesagt, ich investiere mal 50 Euro, 100 Euro in Bitcoin und spare regelmäßig. Das wären diejenigen, die es dann betreffen würde. Eigentlich klassischerweise genau diejenigen, wo man früher sagen würde, das sind die Wähler der sogenannten Volksparteien. Eigentlich müssten die gemeinsam hingehen und sagen, okay, wir sehen ein, Kryptosteuer macht keinen Sinn, lass uns die Haltefrist beibehalten, weil durch die Haltefrist haben wir ja auch den Fall, dass diejenigen, die länger in Bitcoin bleiben, also Minimum ein Jahr, was eigentlich das ja der Sparer ja ausmacht, nicht bestraft werden. Und diejenigen, die Daytrader und diejenigen, die, was ich, jede Sekunde schnell mit irgendwelchen Krypto rumzocken, die werden ja heute sowieso schon besteuert. Also es ist ein ganz klares Benachteiligung von denjenigen, die langfristig sparen und langfristig eine Altersvorsorge betreiben.
Ja, und ich hoffe sehr, dass das jetzt mehr in die Köpfe der Politiker kommt, dieses Bewusstsein dafür, dass tatsächlich nicht die reichen Lamborghini-Fahrer betroffen sind, sondern tatsächlich der kleine Sparer. Und gerade auch in einer Zeit, in der es keine Antworten gibt, wie es weitergeht mit unserer Rente. Ja, also von welchem Geld unsere Generation, die Millennials, dann Gen Z und so weiter, von welchem Geld diese dann im Alter leben werden, solange es keine Antworten gibt auf diese Fragen, das ist eigentlich verrückt, dass man ein Spargut wie Bitcoin jetzt auch noch zusätzlich besteuern möchte.
Aber ich glaube, auch hier hat die Politik oder in dem Fall die SPD, die ja ein bisschen vorgeprescht ist, ich glaube auch gar nicht tiefer nachgedacht. Denn wir haben uns ja in der Pro-Haltefrist länger mit dem Thema beschäftigt und wir sehen ja auch, dass es nicht nur die Sparer benachteiligt. Es benachteiligt auch, wir haben gerade drüber schon, die Zahlungsdienstleister. Ja. Es bestraft aber auch die Kryptobörsen. Ich meine, alleine die Problematik, ich kaufe bei Börse A meine Bitcoin, verkaufe sie auf Börse B. Wie soll das organisatorisch überwacht werden? Die hätten die Aufwände, dann diese Steuern beizutreiben. Die haben einen organisatorischen Zusatzaufwand, der irgendjemand bezahlen muss. Wer würde das machen? Es würde wieder auf die Nutzer umgelegt werden. Wir wissen aus den Vergleichen mit Österreich, dass die spekulativen Einnahmen auf so eine Kryptosteuer marginal sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Einnahmen in Deutschland ebenfalls marginal sind und wahrscheinlich sogar niedriger sind als das, was an Kosten entsteht für die Börsen. Das heißt also, wenn wir hier die Kosten in Relation setzen, dann haben wir auch ein Missverhältnis. Gleichzeitig werden wir als Standort Deutschland unattraktiv für Bitcoin-Unternehmen, Bitcoin-Börsen, was wiederum Arbeitsplätze bedeutet. Und wir verschlafen hier eine Zukunftstechnologie. Wir haben am Anfang kurz darüber geredet. nicht nur Bitcoin als Investment zu sehen, als Zahlungsmittel. Es ist aber auch eine Riesenindustrie, die sich hier gerade anfängt zu entwickeln. Und ich investiere ja auch in Bitcoin-Unternehmen. Eigentlich müsste man dann sagen, meidet den Standort Deutschland sucht euch ein anderes Land in Europa oder auf der Welt, wo man besser innovativ tätig werden kann. Also es sind so viele Punkte, wo ich einmal sage, liebe Politiker, nehmt euch die Zeit, beschäftigt euch Bitcoin, lernt Bitcoin, in dem Fall sogar lernt auch Krypto, so ehrlich bin ich, weil wir müssen auch die Krypto-Branche mit in diese Diskussion mit einbeziehen. Theoretisch auch Gold, wenn wir Bitcoin besteuern nach den Maßgaben einer Aktie, dann müsste man fairerweise Gold genauso behandeln wie Bitcoin. Dann hätten wir die nächste Tür geöffnet, dass man anfängt, auf einmal über eine Goldsteuer nachzudenken. Also es sind so viele Punkte, wo ich glaube, da sollte die Politik nochmal ein paar Hausaufgaben machen, sich intensiv damit beschäftigen, nicht für eine vermeintliche kurzfristige Einnahme, um dann irgendwelche Haushaltslöcher zu stopfen, sondern wir sollten hier an die Zukunft denken und uns dem widmen, was wir für Chance haben, hier neu aufzubauen, gerade am Standort Deutschland.
Ja, 100%. Wir sehen ja gerade, dass sehr, sehr viele Unternehmen Deutschland verlassen, gerade aus der Industrie. Und mit Bitcoin hätten wir jetzt eine Chance, eine neue Industrie hier zu etablieren. Was würde es denn für dich als Unternehmer zum Beispiel mit CoinSnap bedeuten, wenn die Haltefrist tatsächlich wegfallen würde?
Also für uns als Unternehmen wäre das zweitrangig, weil CoinSnap bietet Softwarelösungen weltweit an. Wir sind der Seite nicht gebunden an den Standort Deutschland. Der Firmensitz ist auch nicht in Deutschland und wir agieren wirklich weltweit. Also in der Form wäre das zweitrangig. Es würde aber natürlich schon betreffen die Händler, die Bitcoin-Zahlungen annehmen am Standort Deutschland. Weil wenn es wirklich so ist, dass sie vielleicht die Aufgabe bekommen, ebenfalls zu überprüfen, von wem kamen denn die Zahlungen, müssen wir da irgendwelche Steuern abführen und dergleichen. Aber, und das ist vielleicht nochmal der kleine Seitenhieb auf die Politik, das, warum es auch uns nicht betrifft und auch unsere Händler nicht betrifft. Wir bewegen uns hier im Bereich Self-Custody-Wallet zu Self-Custody-Wallet. Das heißt, es gibt hier keinen, der dazwischen ist, der irgendwo die Möglichkeit hat, seitens Staat, seitens Finanzamt, seitens DAG 8, Travel Rule, irgendwo in diesem Prozess sich einzuschalten. Also im Grunde genommen ist es ja wie eine Bargeldzahlung zu einer Bargeldzahlung. Nur die beiden Partner wissen, was da passiert. Und ich glaube, in dem Fall könnte ich mich ein bisschen entspannt zurücklehnen, weil es sagt, es wird nicht kontrolliert, überwacht, aber trotzdem stehen wir natürlich vor der Verpflichtung den deutschen Händlern gegenüber, dass sie dann sagen müssten, guck mal nach, was da eigentlich für Informationen über dich preisgegeben werden.
Okay, verstehe. Du hast jetzt schon mehrfach angesprochen, DAG 8, Regulierung und so weiter. Was steckt denn dahinter? Also wovor fürchten sich Bitcoin-Unternehmen in Europa beziehungsweise Deutschland?
Im Grunde genommen ist es so, dass die Regulatorik in Deutschland oder in Europa sagt, in dem Augenblick, wo wir einen Wechsel haben zwischen Bitcoin in Fiat oder Fiat in Bitcoin oder wenn wir mit einem Unternehmen agieren, das quasi für dich die Bitcoin hält, dann muss dieses Unternehmen entweder beim Wechsel oder bei dem Halten von demjenigen, mit dem es in der Geschäftsbeziehung steht, die volle Identität haben, also sprich KYC, alle Daten, alle Informationen. Und wenn es von einem regulierten sogenannten Unternehmen dann zu einem anderen Unternehmen irgendwelche Transfers, Bitcoin-Zahlungen erfolgen, dann müssen diese persönlichen Daten mit übergeben werden. Ja, das heißt also, wenn wir heute zu einer Bitcoin-Börse gehen und wollen dort Bitcoin kaufen, dann benutzen wir Fiat. Also wir bewegen uns im Euro-Bereich, der dann in den Krypto-Bereich geht. Und hier muss dann ein reguliertes Unternehmen eine MiCA-Lizenz haben und zusätzlich von demjenigen dann auch Ausweiskopie, Mittelherkunftsnachweis etc. pp. Haben. Kennen wir alle, wenn wir bei einer dieser Börsen Bitcoin kaufen, das haben wir am Anfang gemacht. Würden wir jetzt zum Beispiel dann unsere Bitcoin auf eine Bitbox übertragen, also auf eine Self-Custody-Wallet machen, also verlassen wir den regulierten Bereich, dann weiß keiner mehr, wo die Bitcoin hingegangen sind und dann haben wir den Bereich verlassen, der quasi kontrolliert und überwacht wird. Und wenn ich jetzt von meiner Bitbox zu deiner Bitbox übersende, dann bewegen wir uns von selbstverwalteter Wallet zu selbstverwalteten Wallet. Auch hier fließen keine Daten. Und das jetzt auf die, ich bezahle bei einem Händler, der Bitcoin akzeptiert. Genau das ist auch hier unser Anspruch von CoinSnap, dass hier der Händler ebenfalls eine selbstverwaltete Wallet haben, dass wir sagen, von einer selbstverwalteten Wallet des Zahlers zu einer selbstverwalteten Wallet des Zahlungsempfängers, des Händlers, ist keiner dazwischen, keine Daten werden hier übergeben. Würde der Händler allerdings mit einem Zahlungsanbieter zusammenarbeiten, der zum Beispiel einen automatischen Wechsel von Krypto in Fiat anbietet oder der sagt sich, wir verwahren für den Händler die Bitcoin auf, dann müsste er diese Daten sammeln, über den Händler, aber auch von den Zahlern. Und das ist ehrlicherweise etwas, was keiner will. Der positive Nebeneffekt von diesen Krypto-Regeln ist es eigentlich, dass dadurch das Bewusstsein von Self-Custody viel mehr wieder ins Bewusstsein getreten ist. Und viele Wallets haben auf einmal umgestellt von Custodial zu Self-Custody. Zum Beispiel Wallet of Satoshi. Eine der bekanntesten Wallets, die man so für Zahlen benutzt, war früher eine Custody Wallet, das Geld, was dort lag, wurde von dem Anbieter Wallet of Satoshi verwahrt. Wenn Wallet of Satoshi pleite gegangen wäre oder hätte sich vom Markt verabschiedet, dann wären die Bitcoin, die ich auf meiner Wallet hätte, bei Wallet of Satoshi verloren gewesen. Jetzt haben die umgestellt auf Self-Custody, weil sie nicht bereit waren, diese ganzen Daten von ihren Kunden einzusammeln. Dann hat man in Amerika, Apple Store oder auch in Europa gesagt, wenn ihr Custody seid, aber nicht bereit seid, die Daten, dann müssen wir euch aus den App Store verballen. Daraufhin hat Wallet of Satoshi gesagt, gar kein Problem, wir stellen um auf Self-Custody. Und jetzt sind wir genau bei dem Thema, wovon wir vorhin gesprochen haben. Die Technologie hat sich so extrem weiterentwickelt und ist viel nutzerfreundlicher geworden. Und jetzt sind alle gängigen Wallets mittlerweile auf Self-Custody umgestellt. Das heißt, eigentlich hat die Regulatorik dazu geführt, dass durch technologische Entwicklung diese Wallets jetzt alle Self-Custody sind und eigentlich keine Möglichkeit besteht, diese Daten irgendwo abzugreifen, die man eventuell als Staat gerne einsammeln möchte.
Ja, das ist spannend, dass du das so ausführlich erklärst, weil tatsächlich haben sich viele Wallet of Satoshi-Nutzer gewundert, warum es diese Umstellung gibt. Und ich glaube, viele mochten das auch nicht, weil die Nutzerfreundlichkeit ein bisschen darunter gelitten hat. Aber auf der anderen Seite ist man jetzt in der Selbstverwahrung und somit Herr seiner Bitcoin, zumindest dann in dieser Wallet of Satoshi. Und andererseits kann man zum Beispiel beobachten, dass Apps wie Strike, die ja auch sehr gerne genutzt werden, weil sie eben sehr, sehr nutzerfreundlich sind, bei jeder Transaktion Informationen haben wollen. Also entweder gehen die Bitcoin in eine Self-Custody-Wallet oder nicht. Und falls ja, gehen die Bitcoin an mich selbst, an eine andere Person oder an ein Business. Und das zerstört dann wiederum die vorhandene Nutzerfreundlichkeit ein bisschen. Ja.
Früher war wirklich die Nutzerfreundlichkeit nur dann gegeben, wenn es Custodial oder Custody ist. Und heute ist Custody und Self-Custody gleich nutzerfreundlich. Und zu dem Thema Wallet of Satoshi, wenn man sich einmal auf Self-Custody eingestellt hat, dann ist das genauso, merkt man den Unterschied gar nicht mehr. Ich glaube, die Verwirrung war nur, dass man am 1.1. auf einmal festgestellt hat, warum sind da jetzt zwei Konten? Ich habe heute Morgen gerade wieder jemanden das erklären müssen, dass sagt er, das Geld ist nicht weg, du musst gucken, da unten ist der Knopf, da kannst du hin und her wechseln und dann kannst du es auch transferieren. Und ich glaube, Strike ist der einzige, der noch auf Custody setzt, aber es wird eine Frage der Zeit sein. Aber die werden sehr stark abhängig davon sein, was in Amerika der Fall ist. Aber alle anderen Wallets haben umgestellt. Auch wir selber haben in Prag ja unsere eigene Wallet vorgestellt, die CoinSnap Wallet. Auch die ist Self-Custody und die ist auch wie Wallet of Satoshi geeignet dafür, selber Zahlungen anzunehmen und Zahlungen zu senden. Mit ein paar anderen Features, die ein bisschen schwerpunktmäßig darauf ausgerichtet sind für Händler, um Zahlungen zu akzeptieren. Aber auch hier war das nur technologisch möglich, weil wir im Hintergrund Self-Custody machen konnten und da auf Technologiepartner zurückgreifen konnten, mit denen wir diese technologische Umsetzung vollziehen konnten. Aber als Ergänzung, Die Cake Wallet waren auch in Prag, haben dort auch eine Self-Kasse, die Bitcoin-Lightning-Lösung zur Verfügung gestellt. Also alle Wallets, die es so gibt, stellen um auf diesen Self-Kasse die Ansatz.
Oh ja, spannend. Also ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, ob Strike tatsächlich umstellen wird. Und dadurch, dass wir eben so viele Veränderungen sehen, wird ersichtlich, dass Bitcoin eben noch relativ jung ist. Vor allem auch das Thema Zahlungsmittel und Bitcoin.
Sagen wir mal, ist jung nicht, ich würde sagen, ist ein Teenager. Ist noch nicht erwachsen, aber ist so kurz davor, erwachsen zu werden.
Ja, im Vergleich zur Menschheitsgeschichte immer noch sehr, sehr jung. Ich habe letztens wieder einen Kommentar gelesen, da musste ich echt lachen. So nach dem Motto, ja, dass diese alte Idee von Bitcoin immer noch so viele Menschen inspiriert. Und im Vergleich zur Menschheitsgeschichte ist es wirklich ein kleiner Punkt, eine Sekunde, wenn überhaupt.
Also auf die Menschheitsgeschichte bezogen schon. Aber ich meine, man sieht an meinen grauen Haaren, dass ich also schon ein bisschen länger unterwegs bin. Und ich habe zum Beispiel die Anfänge des Internets zeitnah erlebt. Und innerhalb dieses Internets war auch sehr früh immer der Wunsch, wir können Daten verschicken, E-Mail verschicken, wäre ja toll, wenn wir auch darüber zahlen könnten. Und das war dann immer dieser technologische Möglichkeit, die es nicht gibt. Aber um dein Vergleich mit der Menschheitsgeschichte zu stehen, in 100 Jahren werden die Leute kommen und gucken dann auf das Zeitfenster 2000, 2009, 2025. Das ist ja so nur 25 Jahre. Und in diesen 25 Jahren wurde Internet erfunden, Bitcoin erfunden und AI erfunden. Das heißt, man wird es so fast wie in einem gleichzeitig sehen. Und das finde ich dann auf einer anderen Sichtweise auch sehr, sehr faszinierend.
Ja, krass. Das stimmt, ja. Und ich glaube, auch in 5 Jahren wird kein Stein mehr auf dem anderen stehen, weil sich einfach so viel verändern wird, gerade in der Kombination der 3 genannten Technologien, die du genannt hast.
Ja.
Lass uns nochmal zum Thema Haltefrist kommen. Wir haben ja zusammen eine Petition eingereicht. Also wir, das sind 9 Personen und 6 davon sind tatsächlich auch Mitglied im Bitcoin-Bundesverband. Und diese Petition ist aber noch nicht online. Das heißt, wir warten auf Freigabe. Was glaubst du, passiert als nächstes und was ist ein realistischer Ausgang der Sache?
Also wie wir alle hoffen wir, dass diese Petition endlich von dem Petitionsausschuss freigegeben wird. Ich bin so hin und her gerissen. Ich vermute mal, es wird noch ein bisschen dauern, weil das ein topaktuelles Thema ist und eventuell noch weitere Anträge gestellt werden und dass man die dann irgendwie zusammenfasst und als ein Entwurf dann freischalten wird. Das ist so meine Vermutung. Ich glaube, im Juli hat die SPD angekündigt, wollten sie noch einen Gesetzesentwurf vorlegen. Vielleicht wartet man so weit ab. Wenn wir Pech haben, kommen wir nachher noch in die Sommerpause und dann sind wir dann irgendwann im Herbst, wenn das dann losgehen. Ich glaube, es kann jeden Tag passieren, es kann aber auch noch 3 Monate dauern. Das glaube ich. Dann haben wir ja unsere große Herausforderung, dass wir 6 Wochen Zeit haben, Minimum 30.000 Leute zu finden, die diese Petition unterzeichnen. Da hoffe ich, dass die gesamte Community dann Gas gibt und ihre Mitglieder motiviert und Kunden motiviert und Follower motiviert, dass die diese Petition unterzeichnen. 30.000 ist das Minimum innerhalb von 6 Wochen. Ich glaube, gibt noch einen anderen Grenzwert, dann 100.000. Dann haben wir nochmal eine andere Stufe der Aufmerksamkeit innerhalb der Politik. Ein absoluter Traum wäre es natürlich, 210.000 zusammenzukriegen. Aber soweit will ich gar nicht träumen. Ja. Das wäre natürlich ein Hammer. Was wird das bezwecken, damit diese Politiker endlich kapieren, dass wir nicht irgendwelche Lambo-fahrenden Krypto-Bros sind, sondern ganz normale potenzielle Wähler, dass man also die Aufmerksamkeit bekommt, dass wir nicht so eine kleine Nischengruppe sind. Das ist mir eigentlich das Hauptanliegen. Und Zeit zu gewinnen, dass wir vielleicht die Politiker in der Zwischenzeit davon auch informieren können, dass Bitcoin-Krypto mehr ist als ein reines Spekulationsobjekt und wir werden schnell reich. Das ist meine große Hoffnung. Und du hast es selber gesagt, die Petition ist, Wir laufen einen Marathon und die Petition ist im Grunde um die ersten 100 Meter einer langen Phase. Selbst wenn wir jetzt die ersten Aufmerksamkeit haben oder die ersten Politiker sich zu einer Kryptosteuer distanzieren, dann wird das Thema vielleicht bei den nächsten Koalitionsverhandlungen in 2 Jahren auf einmal wieder auf der Tagesordnung stehen. Also gilt es immer wieder, das Bewusstsein zu wecken, welchen Schaden eine Kryptosteuer eigentlich anrichten würde für Deutschland, für die Unternehmen, für die Privatpersonen, für die Sparer auf der einen Seite und vermeintlicherweise eine Kryptosteuereinnahme, deren Zahlen meiner Meinung nach überhaupt auf unwissenschaftliche Untersuchungen basieren, die ein Professor aus Frankfurt da von sich gegeben hat. Also ich glaube, dass diese Zahlen hinten und vorne nicht stimmen. Und jeder, der sich da ein bisschen seriöser mit den Zahlen beschäftigt, dem wird klar sein, dass wir hier eigentlich von unrealistischen Zahlen reden, basierend auf einer kleinen Gruppe von einem kleinen Softwareanbieter, der die Zahlen gemacht hat, der interessanterweise Blockbit hier genannt, selbst unsere Initiative aktiv unterstützt. Das muss man hier mal ganz deutlich machen. Danke in Form nochmal hier an Blockbit und aber auch an Cointracking, die auch ebenfalls dabei sind, beide Hersteller von Software für diese Sachen. Also ich glaube, dass man hier auch mal nochmal gucken sollte, wie viel Steuereinnahmen gibt es, und die Zahlen beruhen sich auf 2024. Da hatten wir einen riesen Boommarkt. 2025 ist der Markt ein bisschen schlechter. Ja, also müssten wir eigentlich dann Kryptosteuern erstattet bekommen.
Ja.
Vielen Dank. Also an den Finanzminister, bitte nochmal drüber nachdenken.
Ja, absolut. Und du hast es schon angesprochen. Wir haben ja mit der Initiative Pro Haltefrist schon einige Unterstützer sammeln können. Die sieht man auch auf der Website prohaltefrist.de. Ich kann da jeden dazu anregen, mal vorbeizuschauen. Da finden sich sowohl private Unterstützer als auch Unterstützer aus der Bitcoin-Community, aus der Krypto-Community. Wer ist noch dabei? Eigentlich alle, die man kennt. Coinfinity, 21Bitcoin, andere Bitcoin-Börsen. Bitbox ist dabei. Ja. Wahrscheinlich
Influencer nicht vergessen, also
Blogtrainer, genau.
Der Blogtrainer ist dabei.
Max Friedrich.
Guck bitte selber nach, mir fallen auf Anhieb gar nicht, ja. Ich müsste die Seite aufrufen. Und ja. Entschuldigung an alle, die wir dann vergessen würden. Guckt mal nach, es sind sehr, sehr viele dabei. Und ihr könnt euch dort auch informieren über, wie die Petition abläuft. Ihr findet dort gute Argumente, falls ihr mit Politikern redet, warum man diese Haltefrist beibehalten sollte. Leider ist die Petition noch nicht live, aber ihr könnt euch in den Newsletter anmelden, dass ihr, dann werdet ihr informiert, ab wann ihr unterzeichnet könnt und ab wann ihr dann eure Freunde und Freundesfreunde informiert, dass die bitte diese Petition mit unterzeichnen.
Ja, voll. Ich glaube, das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es 142 Unterstützer. Aber die Zahl wächst kontinuierlich. Und wer ja. sich noch als privater Unterstützer oder mit seinem Unternehmen dazu zählen möchte, der kann da auch ein Formular ausfüllen. Ja, auf der Seite prohaltefrist.de. Ich werde es jetzt irgendwo hier nochmal einblenden. Okay, lass uns über Prag sprechen. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt letztes Wochenende auf der BTC Prag. Die BTC Prag ist die größte Bitcoin-Only-Konferenz Europas und wahrscheinlich sogar die größte Krypto-Konferenz Europas, wenn man es jetzt größer machen möchte. Angeblich Platz für 8.500 Leute. Ich weiß nicht, ob 8.500 Menschen da waren. Aber wie hast du die Konferenz wahrgenommen? Wie war es für dich dieses Jahr im Vergleich zu den letzten Jahren? Gab es Unterschiede?
Also ich war in den letzten Jahren, war ich auch Anführungsstrichen nur Besucher, hatte dort die Expo einige Vorträge angehört, hatte auch die Gelegenheit dort im Business- oder VIP-Bereich auch ein paar andere Gespräche zu führen. Dieses Jahr war das erste Mal, dass wir auch selber Aussteller waren. Also ich hatte dann also auch die Sichtweise als Aussteller. Ich glaube, man hat schon gemerkt, dass wir Bärenmarkt haben. Es waren schon weniger Leute da. Ich hatte den Vergleich auch zum Beispiel mit Kreuzlingen. Da hat man gesagt, ungefähr die Hälfte gegenüber den Vorjahren. Auch den Eindruck hatte ich jetzt hier. Gefühlt weniger, wenn nicht gar die Hälfte. Für mich persönlich, ich habe alle getroffen, die im Bitcoin-Business unterwegs sind, also alle, die Geschäfte machen, die habe ich alle getroffen, hervorragende Gespräche geführt, auch wiederum für die Initiative Pro Haltefrist gute Gespräche geführt. Aber es waren weniger Plebs, also sprich Privatleute unterwegs. Das war so mein Eindruck. Ich habe dann auch die Halle, war zwar die gleiche Halle wie vor, aber so die Stände waren so ein bisschen mehr zusammengestaucht. Es gab so ein paar Ecken, wo man dann eher so Stellwände hatte. Mhm. Also ich würde sagen, es waren weniger Stände und einige Stände, die, sag ich mal, wahrscheinlich kurzfristig mit Sonderkonditionen dann noch einen Platz bekommen haben. Aber auf der anderen Seite, von der Atmosphäre her, von den Gesprächen her, für diejenigen, die da waren, fand ich es sehr, sehr gut, muss ich ehrlich sagen. Wir haben auf dem unserem Messestand sehr gute Gespräche geführt und wie gesagt, alle Businesskunden oder alle Geschäftspartner international getroffen. Wir haben sehr viele mit Australien, auch aus Amerika da gehabt, mit denen ich sehr gute Gespräche geführt habe. Aber von den Endverbrauchern, Endnutzern waren es weniger. Ich glaube, das war früher stärker, wo jemand gesagt hat, komm, wir machen ein schönes Wochenende in Prag, ich bringe meine Freundin mit, vielleicht bringe ich sie dazu oder einen Freund mit und bringe sie dazu, dass sie sich ein bisschen mit Bitcoin beschäftigen und danach gucken wir uns noch die Altstadt an und genießen ein paar schöne Tage in Prag. Diese Leute, die gab es nicht oder die würde ich sagen, die habe ich vermisst. Das war so mein schneller Eindruck.
Ja, ist spannend, was du beschreibst. Ich war letztes Jahr nicht in Prag, aber die Jahre davor und ich kann auch sagen, dass ich deutlich weniger Konferenzteilnehmer wahrgenommen habe. Also die Flure waren nicht so voll geladen wie die letzten Jahre und ich denke auch, dass es ganz klar am Preis liegt. Also je höher der Bitcoin-Preis, desto größer das Interesse an Bitcoin und desto höher auch das Interesse, dann so eine Konferenz zu besuchen. Aber was tatsächlich komplett anders war, das habe ich zum allerersten Mal so wahrgenommen auf einer Konferenz, war so die Energie. Also normalerweise gibt es ja eine sehr hohe Energie, also viel Optimismus, viel Überschwänglichkeit, viele lachende Gesichter und so. Und dieses Mal hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, dass das tatsächlich zurückgegangen ist. Und ich hatte ein Gespräch, vielleicht hört die Person auch zu, liebe Grüße, falls das der Fall ist, mit einem Bitcoiner, der ultra schlecht gelaunt war. Und ich habe ihm dann auch gesagt, du bist wirklich der mit Abstand schlecht gelaunteste Bitcoiner, den ich jemals getroffen habe. Und es hat sich herausgestellt, dass er sich tatsächlich ein bisschen mit Bitcoin-Krediten übernommen hat. Und klar, wenn du dann betroffen bist und der Bitcoin-Preis dir vielleicht sogar schlaflose Nächte bereitet, weil du Entscheidungen getroffen hast, die jetzt für die Gegenwart nicht ganz so gut waren, dann ist klar, dass das auf das Gemüt drückt.
Ich glaube, der springende Punkt ist tatsächlich der Preis. Also sagen wir mal, wer schon mehrere Zyklen durchlebt hat oder der achtet nicht mehr auf den Preis, der sagt sich, okay, kenne ich, passiert wieder Neues. Ich glaube, das fände ich immer so gut an solchen Konferenzen, dass eigentlich der Preis nebensächlich ist. Und ich muss ehrlich zugeben, ich habe mit vielen gesprochen, die im Business unterwegs sind und die dann eher auf Technologie, neue Produkte, neue Firmen etc. setzen, weil theoretisch werden im Bärenmarkt solche Unternehmen gegründet und entwickeln sich und können sich auf ihr Produkt fokussieren und weniger auf den Vertrieb. Aber ich gebe zu, es waren auch einige, die mir gesagt haben, naja, sie suchen vielleicht einen Investor und möchten eine nächste Finanzierungsrunde machen. Und da sind die Taschen auch ein bisschen kleiner, wenn der Bitcoin-Kurs so niedrig ist. Und ich sage, gebe offen zu, ich achte auch weniger auf den Preis. Ich würde mich aber wohler fühlen, wenn der Preis bei 100.000 wäre, weil das ist so die psychologische Marke, die, glaube ich, jeder so im Hinterkopf hat. Und wenn ich natürlich dann anfange, meine Bitcoin zu beleihen, der Kurs runtergeht und ich eventuell liquidiert werde, dann würde ich wahrscheinlich nicht nur heulen, sondern dann würde ich auch nicht mehr auf eine Bitcoin-Konferenz nach Prag kommen, ehrlich zu sein. Also in der Form ist das schon bewundernswert, dass er dann überhaupt die Person tatsächlich gekommen ist.
Das stimmt. Aus der Sicht kann man es tatsächlich auch sehen, ja. Ich habe es dir schon in unserem Vorgespräch gesagt. Ich bewundere es wirklich, dass du dir die Zeit genommen hast, um 3 Tage hintereinander an diesem Stand zu stehen, weil ich selber war für Firefish da, aber nur 2 Tage, an Freitag, Samstag. Donnerstag war ich sozusagen privat auf der Konferenz und es ist wahnsinnig anstrengend. Es macht natürlich Spaß, mit den Leuten zu sprechen, tolle Gespräche zu führen. Klar, das hast du auch erzählt, aber es ist körperlich wahnsinnig anstrengend. Also was motiviert dich, das zu machen? Du könntest ja auch einfach auf dem Segelboot irgendwo in Kroatien die Seele baumeln lassen.
Also was mich motiviert, ist natürlich folgendes. Wenn du in deinen eigenen 4 Wänden dauernd dich mit Bitcoin beschäftigst, die Leute immer nur video-remote siehst, irgendwann fragst du dich natürlich auch, ist das das Richtige? Und dann ist so eine Konferenz, so eine Messe, wenn du dann auf einmal die Leute in real triffst und dich wirklich mit denen austauschst, das ist absolut motivierend. Du kriegst im Grunde genommen die Bestätigung, dass du das Richtige machst. Ich meine, wie viele Leute haben dich angesprochen, wahrscheinlich, dass sie deine Videos sehen, dass sie dich kennen, dass sie dich schon irgendwo wahrgenommen haben, dass sie sich bedanken für deine Arbeit. Und genau das war dann auch da. Und das motiviert. Und ja, du hast recht, wenn man 10 Stunden am Stand steht, und man ist man ist im Dauerstress, man ist so volles Rohr unter Adrenalin. Man kommt gar nicht runter. Danach gehst du essen, dann sitzt du am Tisch mit lauter bekloppten Bitcoinern und sprichst über alles Mögliche und lachst und dann gehst du nachher in die Hotelbar und dann trinkst du keine Vitaminsäfte, sondern Gerstensäfte und dann bist du, eigentlich fällst du wie ein Stein ins Bett, stehst nach 4-5 Stunden wieder auf, schmeißt dir 2 Vitamintabletten rein und einen Orangensaft und danach stehst du wieder da. Das hältst du mal 3 Tage aus. Der Körper will seinen Tribut. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Klar, ich saß dann im Flieger, ich saß dann zu Hause, ich habe dann im Stehen, bin ich eingeschlafen, so gefühlt. Okay, das dauerte 1-2 Tage. Aber vor Ort, du stehst so unter Adrenalin und das pusht so dermaßen, ich will das auch nicht missen, das ist für mich wie ein Jungbrunnen, sag ich mal. Also das macht mir schon Spaß. Also ich meine, jedes Gespräch, solche tollen Bitcoiner, die normalerweise alle positiv gestimmt sind, unabhängig vom Kurs, bis auf diese eine Ausnahme, denke ich mal, waren grundsätzlich alle schon grundsätzlich positiv. Also zumindest mit denjenigen, die im Bitcoin-Space beruflich zu tun haben, waren grundsätzlich positiv. Wie das mit den Privatinvestoren sind, ich glaube, diejenigen, die Pessimisten sind, da nicht gekommen und die werden aber vielleicht nächstes Jahr wieder kommen, wenn dann der Kurs wieder über 100.000 ist.
Ja, das muss ich fairerweise sagen. Die meisten waren super positiv und wie du es schon erwähnt hast, viele haben mich auf die Videos angesprochen, sich bedankt. Es waren auch Frauen dabei, das hat mich super gefreut und das ist tatsächlich eine krasse Energiequelle, auch wenn mein Körper jetzt anders reagiert hat als deiner. Also ich habe mich dann erkältet, vielleicht hört man es noch. Aber es hat sich trotzdem gelohnt und ich bin natürlich nächstes Jahr wieder dabei.
Sag Bescheid, ich gebe dir die Vitamintabletten.
Ja, genau. Den Lifehack, den muss ich auf jeden Fall fürs nächste Jahr mitnehmen. Gibt's denn Fragen, die immer wieder bei dir ankamen, die sich wiederholt haben?
Ja, interessanterweise, wir haben ja, wie gesagt, die App, die ist ja speziell für den stationären Handel. Das heißt, wir haben sehr viele Gespräche geführt und in dem Zusammenhang interessant. Deutsche und Österreich stellen immer die gleiche Frage, die lautet, und wie ist es mit den Steuern? Alle anderen Länder stellen diese Frage nicht. Also das war schon lustig, dass wirklich alle deutschen Interviews immer mit der Frage, wie ist es mit Steuern und Buchhaltung, während der Rest der Welt das nicht interessiert. Also das ist schon die Teilung. Das war eine Frage, die immer wieder kam. Das war schon lustig, ja.
Ja, das ist super lustig, weil Deutsche sind dann irgendwie doch Deutsche, hat man dann den Eindruck, gerade wenn man so einen internationalen Vergleich hat. Ähnliches ist den Firefish-Jungs auch aufgefallen, also den Geschäftsführern, dass Deutsche immer irgendwie nach dem Impressum fragen oder irgendwie diese administrative Frage stellen, die in anderen Ländern irgendwie total unbedeutend sind. Ja, super lustig.
Ich habe noch das Gespräch vom Finn von Firefish im Ohr. Der hat irgendwann dann gesagt, ja, die Tschechen, die sagen, wenn ihr ein dummes Gesetz macht, dann halten wir uns einfach nicht dran. Aber die Deutschen sagen, oh, ein Gesetz, sofort alles dran halten. Also man hat da vielleicht auch so eine kleine Mentalitätseinstellung. Keine Ahnung warum, aber das war jedenfalls die Frage, die immer kam.
Ja, interessant. Ich werde Finn von Firefish auch nochmal einladen, dann kann er mehr darüber erzählen, was die Unterschiede sind zwischen Tschechien und Deutschland.
Auf jeden
und
Fall.
Und auch zu seinem Aufenthaltstitel in Paraguay, genau. Gab es denn ein persönliches Highlight für dich oder ein Gespräch, das dir besonders im Kopf geblieben ist?
Oh, das ist schwierig. Es waren so viele Gespräche. Also man muss dazu sagen, wir waren mit 5 Leuten am Stand. Ich habe weniger die Gespräche geführt direkt mit den Leuten, also Neubesucher. Das haben dann meine Mitarbeiter und mein Sohn dann eher geführt. Ich habe dann eher mit Businesspartnern und Geschäftspartnern geführt. Aber ich fand die positive Resonanz zu unserem Produkt grundsätzlich sehr gut, dass viele gesagt haben, okay, das ist eine tolle Lösung, mit der man relativ einfach eine Dönerbude, Italiener, Restaurant zum Bitcoin bringen kann, dass sie es also akzeptieren können, sofort selber verwalten können. Das fand ich persönlich als Highlight gut. Aber dann sind so kleinere Highlights, aber Geschäftspartner, die du noch nie vorher gesehen hast, auf einmal persönlich zu treffen und zu unterhalten. Also lustig war es dann einer aus Australien, mit denen wir eine Kooperation haben. Auf einmal steht er dann vor dir und du hast ihn nur im Video gesehen und dann tauschst du dich aus. Das sind dann eigentlich so meine persönlichen Highlights. Leute, die du vorher noch nie persönlich getroffen hast, dann auf einmal persönlich zu treffen. Oder auch bei dir. Tatsächlich, ich meine, gefühlt kennen wir uns schon länger.
Ja.
Also zumindest kenne ich dich von den Videos und du wahrscheinlich meine oder von Twitter und Co. Und dann auf einmal hast du miteinander zu tun. Auf einmal sieht man sich dann, trifft man sich gegenüber. Das sind eigentlich die Highlights gewesen. Also die persönlichen Leute, die dann auf einmal vor dir sind. Hallo, ich bin die sowieso. Hallo, ich bin der sowieso. Wir kennen uns aus. Und also das waren meine persönlichen Highlights. Noch nicht mal fachlich, dass die Bitcoiner sich dann auf einmal persönlich treffen und komischerweise meistens auch sympathisch sind.
Ja, das kann ich bestätigen. Ich habe zum Beispiel die Benner-Brüder kennengelernt. Ich habe Tom Benner einmal interviewt auf meinem Kanal und sein Bruder war jetzt Benny Kujich, der lebt auch in Australien. Und die zwei dann live und in Farbe vor allem zu sehen und zu sehen, oh, die gibt's wirklich, das ist natürlich ein absolutes Highlight. Und es macht natürlich immer Spaß, mit Bitcoinern zu sprechen. Jetzt gehen wir mal ein Jahr weiter. Wenn wir jetzt annehmen, nächstes Jahr, ich glaube im Mai findet die Bitcoin-Konferenz.
Dieses Jahr im Mai und eine andere Location.
Ja, das wird super spannend. Also ich glaube, nächstes Jahr wird es wieder super cool, weil die Location mehr in der Innenstadt ist und dann auch die Side-Events näher dran sind.
Du weißt schon genau, wo es ist oder nur die Gerüchte?
Nee, ich habe da mal gegoogelt, weil ich schon ein Hotel buchen wollte für nächstes Jahr. Aber tatsächlich hat man noch keine Adresse. Ich weiß nur, dass es ein ehemaliges, relativ wichtiges Gebäude ist, was jetzt renoviert wird, aber leider keine Adresse gefunden. Weißt du mehr?
Ich weiß nur, es soll eine Eventhalle sein,
ja.
Eine alte Eventhalle. Und mein Sohn ist komischerweise aus Versehen irgendwie falsch abgebogen mit dem Uber oder sowas. Und dann fuhr er an etwas vorbei und sagt, da ist eine große Eventhalle und da wird gerade renoviert. Und vielleicht war es die. Keine Ahnung.
Hat er sich die Adresse gemerkt?
Ich werde ihn nochmal sprechen, dann schicke ich es dir zu, dann holen wir uns die günstigen Hotels.
Ja, perfekt.
Aber ehrlicherweise, ganz ehrlich, das Hotel Du, nicht zu verwechseln mit dem Hotel Uno, Shoutout an diejenigen, die wissen, was ich meine. Hotel Du war eigentlich ein tolles Hotel, weil dort alle Bitcoiner waren. Ja, also es war eigentlich toll, da zu sein und dann an der Hotel, du kommst nach Hause, steigst aus dem Uber aus, gehst an die Hotelbar und irgend so ein Bitcoiner sitzt dann da wieder rum und dann kannst du schon wieder fortführen. Also in der Form würde ich das begrüßen, wenn es wieder so ein Event-Hotel gibt, wo man sich am Ende des Tages wieder trifft und es nicht verläuft, aber ich bin trotzdem gespannt. Also Mai früher, ich glaube 6., 7., 8. Mai.
Ja, genau.
Termin blocken. Und ja, also ich bin auch sehr bullisch. Wir werden auf jeden Fall wieder da sein und ich werde auch jeden Fall auch, also zumindest zu 99% auch wieder mit dem Stand vertreten sein.
Ja, sehr cool. Drauf. Glaubst du, wir haben bis dahin einen Bullrun und es kommen mehr Leute?
Ich rede nicht gerne über den Preis, aber ich würde sagen, wir haben den Boden erreicht und ich glaube, dass wir bis dahin gute Chancen haben, die 100.000 zu sehen. Und in der Form, glaube ich, dann wird es auf der Endnutzerseite einen größeren Zuspruch geben. Das glaube ich auf jeden Fall. Für uns ist wichtiger, die Geschäftspartner zu treffen vor Ort. Also die werden auf jeden Fall wieder vertretbar sein. Aber ich würde mich schon freuen, wenn es wieder ein paar mehr Leute da geben, dass wir wieder auch die Aufmerksamkeit für Bitcoin in der Community und der Gesellschaft dann wieder attraktiver wird. Und der Standort ist dann nochmal ein neuer Highlight für alle, die vielleicht schon mal da waren. Sag ich, oh, die Halle ist ein bisschen öde. Vielleicht mal was Neues sehen. Ich glaube, das ist auch ein Grund, wieder mal nach Prag zu kommen.
Ja, absolut. Und ich hoffe, dass ich dann auch in ausschließlich lächelnde Gesichter sehe und die eine Person, die ich getroffen habe, nächstes Jahr wieder da ist und dann aber eine bessere Laune hat.
Also ich kann bis jetzt nicht verstehen, dass wenn jemand dich trifft, schlechte Laune haben kann, egal wie der Bitcoin-Kurs ist. Also du strahlst so eine Fröhlichkeit und eine Offenheit aus.
Ja, aber ich glaube, wenn die Kasse nicht klingelt, kann das schon aufs Gemüt schlagen. Also tatsächlich hatte ich letztes Jahr auch so einen Hänger. Das ist zum Glück vorbei, aber ich habe den Preis auch anders eingeschätzt. Und ich habe dann erst festgestellt, wie irrational ich selber auch gehandelt habe und gedacht habe und wie sehr die Irrationalität und tatsächlich letzten Endes auch die Gier dann einschlägt. Ja, wir sind Menschen, wir haben Gefühle, wir handeln emotional und das zu durchschauen ist, glaube ich, so ein bisschen die Kunst.
Also ich glaube, viele haben auch gedacht, naja, als es bei 125 war, naja, ein bisschen geht's noch hoch, ja. und auf einmal ging's dann runter in einer Affengeschwindigkeit. Ja, das geht irgendwo schon im Unterbewusstsein aufs Gemüt. Vor allen Dingen, also ich sag ganz ehrlich, für mich war die 100.000 eine Marke, die ich so eine psychologische Größenordnung, die fand ich toll zu erreicht zu haben, und hatte eigentlich damit gerechnet, dass das auch so ungefähr in diesem Bereich sich weiter bewegen würde. Ja. Ist nicht so, aber ich bin ziemlich optimistisch, dass wir da in absehbarer Zeit wieder hinkommen. Und dann werden die Gemüter auch hoffentlich bei denjenigen sein, die zu einem späteren Zeitpunkt eingestiegen sind, dann auch wieder bessere Laune haben.
Ja, es gibt positiven Ausblick für Mai 2027. Wir sprechen jetzt schon fast eine Stunde und ich habe zum Schluss noch drei schnelle Fragen für dich. Okay. Drei schnelle Fragen deshalb, weil ich sie nicht kommentieren werde. Bist du bereit?
Schnelle Fragen heißt, du stellst eine schnelle Frage und ich kann lange antworten oder muss ich auch schnell antworten?
Nee, du kannst lange antworten.
Okay, dann schieß mal los mit deiner ersten schnellen Frage.
Gibt es etwas, was du bei Bitcoin am Anfang falsch eingeschätzt hast und was dich dann im Laufe der Jahre sehr überrascht hat?
Ich hätte damit gerechnet, dass die Verbreitung von Bitcoin als Zahlungsmittel schneller und effektiver und besser läuft. Und das hat mich überrascht, dass das nicht der Fall war. Also 2017 war ich sehr bullisch und bin davon ausgegangen, es ist eine starke Verbreitung. Und da muss ich ehrlich sagen, bin ich enttäuscht, was wir heute in 2025 sehen. Aber ich bin wieder optimistisch, dass das so langsam wieder ins Bewusstsein kommt und dass wir Bitcoin als Wertaufbewahrungsmittel und als Zahlungsmittel sehen werden.
Dann Frage Nummer 2. Wenn du jetzt in einem Jahr wieder auf die BTC Prag gehst und auf die Situation in Deutschland und Europa blickst, was müsste passiert sein, damit du sagst, Bitcoin ist in Deutschland und in Europa einen echten Schritt weitergekommen?
Ein echter Schritt weitergekommen. So doof es klingt, ja, Bitcoin müsste wieder über 100.000 sein, damit es die mediale Aufmerksamkeit bekommt, die immer wichtig ist, weil das neue Bitcoiner dazu spült, die dann hoffentlich langfristig hängen bleiben. Ich würde mich freuen für die Pro-Haltefrist, dass die Politik in Deutschland Intelligenz geschenkt bekommt und sich mit dem Thema Bitcoin auseinandersetzt, Bitcoin lernt, gerne auch mit uns Kontakt aufnimmt, dass wir mit ihnen über Bitcoin reden. Und dann wäre das ein Erfolg, wenn sie sich dann mit Bitcoin beschäftigen, glaube ich, ergibt sich von selber, wie sie dann ihre politischen Entscheidungen zur Kryptosteuer treffen. Also das wäre sehr schön, aber ich befürchte, dass wir dann wahrscheinlich in 2 Jahren dann bei der nächsten Koalitionsverhandlung das Thema wieder auf dem Tisch haben. Das wäre aber das, worüber ich mich freuen würde, wenn das Thema erstmal vom Tisch wäre.
Dann Frage Nummer 3. Was macht dir trotz aller politischer und steuerlichen Unsicherheiten trotzdem Hoffnung?
Hoffnung, eher Freude. Also ich sage ganz ehrlich, es ist für mich eine absolute Freude, mich mit Bitcoinern auszutauschen, mich mit denen zu unterhalten. Das sind so tolle, spannende, intelligente, vielseitige Personen. Und am meisten freut mich immer, wenn ich dann so junge Leute sehe, die das Thema so verinnerlicht haben. Die sind grundsätzlich positiv eingestellt. Sie wollen was verändern, sie wollen was bewegen. Und diese positive Stimmung, die freut mich grundsätzlich in dieser Bitcoin-Community, bis auf die eine Ausnahme, die dir erzählt hat, aber gerade auch im Hinblick auf die jungen Menschen, weil ich glaube, positiv in die Zukunft zu schauen, ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und mein Ziel ist es, meinen Sohn, der ist jetzt 19, langsam an das Bitcoin-Thema heranzukommen und dadurch lernt er so viele Themen über Finanzen, Ökonomie, österreichische Schule, wie wichtig Freiheit ist, wie wichtig selbstbestimmtes Leben zu führen ist. Alle solche Attribute, die man, glaube ich, über Bitcoin lernt, das finde ich halt sehr toll, ja.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es sehr, sehr cool ist, einen Vater zu haben, der ein Bitcoin-Unternehmen hat und der in diesen Themen auch echt viel erzählen kann und da viel Erfahrung hat.
Mein Sohn hört ja jetzt nicht zu. Es ist aber auch manchmal schwierig, weil er hat immer Angst, sagt, na, der Vater weiß so viel und dann fällt es auf, dass er noch nicht so viel weiß. Mm. Aber er ist im Grunde der Einäugige unter den Blinden, wenn er in der Schule oder so, er hat jetzt Abi, aber mit dem Politiklehrer hat er dann immer über Bitcoin geredet. Und da habe ich gesagt, mega, was du alles schon weißt. Also er hat ein bisschen Angst, weil er nicht so viel weiß wie der Vater. Mm. Aber in seinem Bereich, da weiß er schon sehr viel. Und in dem Alter kann er schon sehr viele Leute vielleicht vom Thema Bitcoin begeistern und aufklären. Das ist meine Hoffnung.
Ja, ich habe ihn auch kurz kennengelernt. Ich bin mir sicher, der wird seinen Weg gehen.
Ja, ja.
Jens! Also, ja.
Nein, alles gut.
Ich würde mich jetzt von dir verabschieden. Wenn du noch was sagen möchtest, dann ist jetzt die Chance.
Ich habe so viel geredet, ich habe so viel von mir gegeben, auch auf den Messetagen schon fast Entzugserscheinungen. Nein, ich habe dazu nichts zu ergänzen. Ich würde mich freuen, wenn jemand sagt, ich habe ein Geschäft, ich möchte gerne Bitcoin akzeptieren in meinem stationären Handel. Oder ich kenne jemanden, der bei dem würde ich gerne mit Bitcoin bezahlen. Wie kann ich dem dazu bringen, dass er Bitcoin akzeptiert? Geht auf die Webseite coinsnap.io und dort ganz besonders unsere neue App, coinsnap.io/ Point of Sale, kurz vorm POS, da könnt ihr sie runterladen. Wenn ihr sie in eurem App Store sucht, sucht bitte nach CoinSnap Wallet, nicht nur nach CoinSnap, denn da gibt es ein paar andere Produkte, die nichts mit uns zu tun haben. Sucht nach der CoinSnap Wallet bei Android, bei Apple und probiert sie aus. Ihr könnt damit selber mit Bitcoin bezahlen, Bitcoin senden und empfangen oder die Zusatzservices nutzen und damit euren Dönerbude um die Ecke dazu bringen, Bitcoin zu akzeptieren.
Perfekt. Lieber Jens, ich danke dir sehr herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu sprechen. Und ich drücke uns allen die Daumen, dass die Haltefrist bleibt und dass die Petition bald online kommt.
Ich danke dir, liebe Nicole. Danke für dein Engagement und als Hauptpetenten dieser Initiative, dass du dich dafür einbringst und mit deinem Kanal natürlich und dass ich zu Gast sein durfte, um über dieses spannende Thema zu berichten. Und persönlich treffen wir uns dann wieder in Prag.
Spätestens. Danke, Jens.
Ja, auf jeden Fall. Danke dir. Ciao, ciao.